Es gibt Neuigkeiten über die Zustände im olympischen Dorf.
Na, dann sag mal an.
Der 100 Meter Rücken-Olympiasieger Thomas Ceccon aus Italien hatte kürzlich ja die Wohn- und Schlafbedingungen im Dorf heftigst kritisiert. Jetzt wurde er fotografiert, wie er vor einer Parkbank schlief. Hatte fein säuberlich seine Schuhe dahingestellt, da lag noch ein Fläschchen Wasser. Sein Rucksack war, glaube ich, das Kopfkissen. Und es sah eigentlich ganz bequem aus. Das Foto ging natürlich viral. Die vermeintliche Botschaft, Quartiere so mies, dass er lieber draußen pennt.
Ja, könnte man meinen, wenn man so ein Foto so sieht und er das alles so schön sich zurechtgemacht hat. Aber es ist ja nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Der italienische Schwimmverband hat das Foto natürlich auch gesehen, hat davon Wind bekommen, dass das viral ging und hat den Schnappschluss ganz schnell mal eingeordnet. Ceccon hält einfach nur gerne ein Nachmittagsschläfchen, haben sie gesagt. Und das hat er dann ausnahmsweise mal nach draußen verlegt. Ansonsten schläft er natürlich ganz brav in seinem Pappbett im olympischen Dorf.
Ob er da alleine schläft, weiß man nicht. denn er ist ja eines der Sexsymbole der Spiele auch. Ja. Die bunte Gala berichteten schon. Also die weiblichen Zuhörerinnen, die können ja noch mal googeln, was es für schöne Bilder vom Herrn Ceccon gibt. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt und wir versorgen euch wieder mit den sportlichen Informationen und allem Wichtigen vom Olympiatag. Heute wieder mit einigen deutschen Medaillen.
Wir ordnen euch natürlich auch alles zuverlässig und korrekt ein, dass da gar kein Interpretationsspielraum mehr besteht. Aber es gab auch ein paar bittere Enttäuschungen, über die sprechen wir auch. Das gehört ja alles zusammen zum Flair der Ringe und das präsentieren euch wie in den letzten Tagen auch natürlich.
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Was für ein unfassbarer Typ ist eigentlich Mondo Duplantis, der Stabhochspringer. Gegen den ist ja der große Sergej Bubka fast ein Waisenknabe. Als der Duplantis heute in den Wettkampf einstieg, da waren die beiden Deutschen Bolita Behre und Oleg Zernicke schon fast raus.
Ja, und dann war am Ende der Last Man Jumping kein Fehlversuch bis 6,10 Meter. Damit stellte er schon einen olympischen Rekord auf.
Ja, damit war er schon 15 Zentimeter höher als der Silbermedaillengewinner Sam Kendricks. 15 Zentimeter, das sind Kilometer im Stabhochsprung. Und nur für die Show legte er dann nochmal die Weltrekordhöhe 6,25 Meter auf.
Ja, die riss er dann zweimal, wahrscheinlich auch für die Show, um sie dann im dritten tatsächlich noch zu überspringen und damit einen neuen Weltrekord aufzustellen und dann am Ende tatsächlich mit 30 Zentimetern Vorsprung, diesen olympischen Wettkampf zu gewinnen. Also ein Mann von einem ganz, ganz anderen Stern. Das ist schon wirklich Wahnsinn, was der da so macht. Und die Kollegen von der Technik da in Paris haben gemessen, als er die 6,10 Meter übersprang, da hatte er noch 19 Zentimeter Platz zur Brust. Also die 6,25 Meter sind definitiv auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber wäre ja blöd, wenn er den Weltrekord so hochschrauben würde. Da kann er ja bei den nächsten Meetings dann noch ordentlich abkassieren.
Das Thema des Tages.
Also, wenn man bei Olympia die Besten der Besten sehen will, vor allem wenn die gegeneinander antreten, dann entscheiden ja in diesen Duellen sportliches Können, aber auch die Tagesform über Sieg und Niederlage bei Mondo Duplantis war beides ja im Übermaß vorhanden.
Ja, bei den deutschen Bahnradfahrern war es ein bisschen eine andere Geschichte. Im Halbfinale im Teamsprint Weltrekord aufgestellt, da passt die Erzählung noch. Aber dann Großbritannien und Neuseeland konterten den beide einfach mal fix und zogen an Deutschland vorbei ins Finale.
Krass, drei Weltrekorde in einer Disziplin binnen, keine Ahnung, 10 Minuten oder so? Das ist so irre, oder?
Ja, aber es schlägt nicht den olympischen Rekord. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Zettel, aber ich meine 1972 in München gab es im Siebenkampf der Damen einen Weltrekord, der hielt genau eine Zehntelsekunde. weil man im letzten Rennen, ja, wurde die Punktzahl hochgeschraubt und dann kam die Siegerin, kam die halbe Sekunde hinterher rein und machte dann die paar Punkte mehr. Das war also ein noch kürzeres Glück. Aber ja, natürlich total bitter, wenn du so eine Top-Leistung bringst und dann in die Röhre guckst. Ne?
Tja, und die Dritten waren dann die Deutschen, die mussten sich dann mit Bronze zufrieden geben, weil eben zwei Nationen einfach dann noch einen Tick besser waren. Aber andere deutsche Olympioniken gingen ja bei Olympia insgesamt und dann auch heute leider leer aus, weil ihnen die Nerven einen Streich spielten.
Ja, zum Beispiel die Hockeydamen heute im Viertelfinale gegen Argentinien starteten schon nervös ins Spiel, trauten sich offensiv ganz wenig zu am Anfang.
Das ging ja auch um einiges. Halbfinale stand auf dem Spiel, gerade auch noch gegen den Angstgegner Argentinien. In Tokio schienen sie ja ausgerechnet gegen Argentinien auch im Viertelfinale aus, bei der WM 2023 dann im Halbfinale. Und sowas sollte ja eigentlich nicht nochmal passieren.
Und dann passierte es aber doch. Ja. Erst die Führung im Spiel verspielt und dann im Shootout lagen die Nerven dann richtig blank. Alle drei Versuche wurden kläglich vergeben.
Also das war schon echt übel. Wir kennen Elfmeterschießen im Fußball, die schon echt übel aussehen, aber diese Penalties, die waren jetzt wirklich, also an Einfachheit eigentlich nicht zu schlagen. Da habe ich mich echt gewundert. Als wenn die das gar nicht geübt hätten, wie sie da vielleicht an der argentinischen Torfrau da vorbeikommen könnten. Das war alles auf die gleiche Art und Weise und die ließen sich immer zur Seite abdrängen und hatten dann keine Chance mehr überhaupt das Tor zu treffen. Also hätten sie definitiv anders machen müssen, aber da haben die Nerven sicherlich mitgespielt. Wir können auch auf den Diskuswerfer Henrik Jansen gucken. Dem gelang im Diskus nicht ein gültiger Versuch. Drei Versuche hatte er, keiner gültig, weil er immer wieder übertreten hatte. Jetzt ist es klar, im Diskus eine ganz schwierige Technik, aber die sollte eigentlich ein Diskuswerfer, vor allen Dingen einer, der bei Olympia am Start ist, doch im Schlaf können.
Ja, hinterher kommentierte er im ZDF traurig: Ich habe es technisch einfach nicht hinbekommen. Dass ich es nicht schaffe, die Würfe gültig zu machen, das ist wie ein schlechter Traum.
Ja, und ich würde sagen, das ist keine Sache der Technik, wohl eher der Nerven, weil es waren ja auch 70.000 Zuschauer schon morgens im Stade de France. Das ist ja auch eine unheimliche Kulisse. Das ist der normale Diskuswerfer ja eigentlich auch jetzt mal so in der Art nicht gewohnt.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und wenn man jahrelang auf so einen Höhepunkt zuarbeitet, dann baut sich da ja auch in einem selber ein enormer Druck auf, der dann manchmal zu viel werden kann. Was aufbauen und auf etwas hinfiebern, damit kennt sich auch unser Turner Lukas Dauser aus. Der war am Barren heute am Start. Mit seinem Muskelbündelriss im Oberarm keine optimale Vorbereitung möglich. Hatte sich dann noch zu Olympia gekämpft und stand jetzt eben im Finale. Wie ist das denn gelaufen?
Ja, da hat er sich bei seiner Übung Fehler geleistet, die er nach eigener Aussage ja eigentlich noch nie gemacht hat, die ihm noch nie unterlaufen sind. Jeder Turner kann natürlich seine Übung, aber er muss sie eben auch im richtigen Moment abrufen. Und bei ihm hat es jetzt überhaupt nicht geklappt. Er hat gesagt, ich habe es einfach nicht aufs Podium bekommen. Das ist bitter für mich, aber so ist es nur einmal.
Ja, auch da hat sicherlich der Druck eine Rolle gespielt und die eigenen Erwartungen. Das zeigt, wie unendlich viele andere Beispiele auch, dass es am Ende eben auf die Nerven ankommt und auch in der wichtigen Situation cool zu bleiben und da das, was man kann, was man vorher oft bewiesen hat, dass man es kann, auf die Platte, ans Gerät oder auf den Platz zu bringen.
Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber man kann Nerven auch trainieren.
Ja, bestes Beispiel ist unser 100 Meter Olympiasieger Noah Lyles. Da wurde ja bekannt, dass er sich seit vielen Jahren psychologisch betreuen lässt und ist damit auch sicherlich nicht alleine. Der hat sogar noch kurz vor seinem Goldlauf mit seiner Therapeutin Kontakt gehabt. Die riet ihm, du musst loslassen, du musst es fließen lassen. Na gut, das klingt jetzt, wenn man es so hört, ein bisschen nach Glückskeks-Philosophie. Aber dem sind ja ganz viele innige Momente, wahrscheinlich auch nervlich blank gezogene Momente vorausgegangen. Mhm. Da ist bestimmt ein ganz enges Vertrauensverhältnis zwischen den beiden, so wie das bei Psychologen, Psychotherapeuten und den Patienten in der Regel Voraussetzung ist. Mhm. Und da kann so kleine Pointer, die können dann in der Situation absolut den Unterschied machen.
Definitiv, das ist ja was, was sich über Jahre aufbaut, so ein Verhältnis und so ein Vertrauensverhältnis. Und dann kann man eben auch wie Lyles dann sagen, okay, ich werde dir vertrauen. Bei ihm hat es geklappt. Er ging dann mit innerer Ruhe bzw. beruhigten Nerven ins Rennen, war auf den Punkt bereit und hat geliefert. Das erste US-Gold nach 20 Jahren über 100 Meter und er ist ja heute dann auch über 200 Meter locker ins Halbfinale gelaufen. Da kann er dann vielleicht nochmal nachlegen. Ich könnte mir vorstellen, da wird er dann auch schon rein aus Aberglaube dieses Telefonat vorher dann auch nochmal suchen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, Nerven sind, wir hatten das Thema ja gestern auch schon ein bisschen angerissen, als wir über die deutschen, über den deutschen Medaillenspiegel gesprochen haben, mhm, und dass viele Teams oder Sportler gerade so in den entscheidenden Momenten so dieses kleine letzte Quäntchen fehlte. Da kann man natürlich auch mal drüber nachdenken oder sinnieren, woran liegt das denn jetzt vielleicht? Ne? Regularien sind andere, Trainingsabläufe sind andere. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel die deutschen Sportler nicht auch von Sportpsychologie und Mentaltraining gehört haben. Mhm. Da bin ich ganz sicher, dass sie das haben. Wenn das im Einzelfall oder sogar flächendeckend eine Schwierigkeit ist, dann müsste sich sicherlich mal überlegt werden, wie man das ändern könnte. Ne?
Ja, es bestimmt noch in kleinen Nuancen Nachholbedarf. Vielleicht auch mal einfach bei anderen Verbänden gucken, wie die das letztlich so geregelt haben bisher.
Die Gewinner des Tages.
Ja, die Nerven voll im Griff hatte auf jeden Fall unsere deutsche Triathlon-Mixed-Staffel. Die war von Beginn an vorne mit dabei in einem wirklich dramatischen Rennen.
Ja, Schlussläuferin Laura Lindemann fightete hart bis zum Schluss gegen Taylor Knipp aus den USA und Beth Potter aus Großbritannien. Und am Ende war es eine Sekunde, die sie nach ihrem Schlussspurt dann vorne lag.
Ja, das ist doch mal was nach so einer langen Qual. Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und eben die eben genannte Laura Lindemann. Das ist das komplette Team. Es ist erst die dritte Olympiamedaille für die Deutsche Triathlon-Union.
Ja, 2000 Stefan Vučković und 2008 Jan Frodeno. Die haben vorgelegt gehabt, war eine lange Durststrecke.
Mhm, das war's. Ebenfalls heute erfolgreich war Noah Hegge im Kajakcross. Der holte Bronze. Ziemlich überraschend.
Aber das ist eine geile Sportart, oder? Das macht auch Spaß, sich das anzugucken.
Ja, und ich glaube, das denken nicht nur wir. Also online habe ich heute auch zwei, Kolumnen gesehen, die den Sport also aufs Übelste abfeierten, in großen Tageszeitungen. Und da haben wir sicherlich noch nicht das Letzte von gesehen.
Das glaube ich auch. Ziemlich viel Action, wobei sich auch die deutsche Ricarda Funk dann beschwerte, dass sie zum Teil eingeklemmt war, auch ein Kajak ins Gesicht gekriegt hat, ein Paddel ins Gesicht gekriegt hat. Also das ist schon eine harte Nummer. Das ist keine Veranstaltung, die man so nebenbei macht. Das ist ein richtig harter Wettkampf, aber absolut telegen und wirklich toll zum Zugucken. Und zu Noah Hegge müssen wir noch sagen, bis heute hatte er bis vor dieser Bronzemedaille bei keinem internationalen Rennen besser als Platz 6 abgeschnitten. Der war wirklich jetzt auf den Punkt konzentriert, hatte seine Nerven offenbar im Griff.
Ja, vielleicht ist das ja die Idee. Vorher so ein bisschen auf Sparflamme fahren und dann, wenn's um die besagte Wurst geht, richtig zuschlagen.
Pokerface.
Genau. Fast, vielleicht war das auch die Taktik von Elena Lillig. Die kam nämlich auch als Dritte ins Ziel, wurde am Ende aber leider nur Vierte, denn ihr wurde ein Fehler an Tor Nummer 2 nachgewiesen und sie wurde dann nachträglich zurückgestuft. Das ist natürlich auch sehr tough.
Und jetzt haben wir noch das Highlight des Tages. Wenn Kanuslalom schon eine geile Sportart ist, dann ist eine noch viel geilere Sportart 3x3 Basketball. Und da haben die deutschen Basketballerinnen die vielleicht überraschendste Goldmedaille seit Jahren geholt.
Ja, ein super enges 17-16 über Spanien im Finale vor den Augen von Basketballlegenden wie Dirk Nowitzki, Pau Gasol saßen in der ersten Reihe. Und dann haben Svenja Brunkhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius ganz, ganz groß aufgespielt, lagen über weite Strecken hinten, hatten eine schwierige Foul-Situation und holen dann aber die erste Basketballmedaille Deutschlands überhaupt.
Mhm. Und dann noch beim letzten Auftritt der 83-maligen Hallennationalspielerin Svenja Brunkhorst. Also die hat ein richtig, richtig tolles Karrierefinale gehabt.
Die Enttäuschungen des Tages.
Ja, da müssen wir dann nicht nur die Nervenbündel, die wir eben schon besprochen haben, sondern auch die deutschen Schützen besprechen. Keine einzige Medaille im ganzen olympischen Wettbewerb. Auch Florian Peter änderte das nicht, hatte Chancen, aber kam mit der Schnellfeuerpistole nach dem Stechen dann nur auf den undankbaren vierten Platz.
Mhm. In letzter Konsequenz fehlte uns das letzte Quäntchen Glück. Das hat sich durch fast alle Wettbewerbe gezogen. So kommentierte es der DSB-Sportdirektor Thomas Abel. Oder waren es vielleicht doch wieder die Nerven?
Tja, auszuschließen ist das nicht. Zum Glück habe ich bei der nächsten Sportlerin nicht Haus und Hof verwettet, nachdem ich hier gestern im Podcast ja schon gesagt habe, klar, Wert Doppelgold, gar keine Frage. Simone Biles hat keine 2 Goldmedaillen geholt.
Und wie hast du es verkraftet?
Oh Gott, ja. Ich lag mit vielen Prognosen am heutigen Tag falsch.
Ja, Mrs. Biles am Schwebebalken war sie sogar ziemlich weit davon entfernt, fiel sogar einmal vom Balken runter und landete am Ende auf Platz 5. Und am Boden gab es einer ihrer Paradedisziplinen, gab es auch 2 Standfehler.
Aber da gab es dann immerhin noch die Silbermedaille und nach allem, was in Tokio passiert ist, muss man schon sagen, also 3-mal Gold und 1-mal Silber jetzt in Paris, das ist schon wirklich top und sie ist auch fair, konnte auch gönnen, applaudierte ihren siegreichen Rivalinnen am heutigen Tag.
Mhm. Applaus haben sich auch die deutschen Volleyballer verdient von einer frenetisch feiernden französischen Menge, die am Ende sich gefreut haben über den 5-Satz-Sieg ihrer französischen Mannschaft im Viertelfinale. Das war ein echter Krimi, oder?
Ja, definitiv. Am Ende enttäuschend für die deutsche Mannschaft, aber man muss wirklich sagen, sie haben nicht enttäuscht.
Ganz im Gegenteil. Also das ist so ein Auftritt, wo du mit keiner Medaille im Gepäck nach Hause fährst, aber wo du mit einer ganz breiten Brust dich am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle schiebst. Die können auf jeden Fall mit erhobenem Haupt gehen und ja, nach der ersten Enttäuschung werden sie auch sicherlich zurückblicken auf ein paar ganz tolle anderthalb Wochen, denke ich.
Ja, Japan geschlagen, Argentinien geschlagen, gegen die USA nur knapp verloren, Frankreich einen heißen Tanz geliefert, wobei 2-0 Satzführung hatten sie schon, die Deutschen, und das hat dann trotzdem nicht gereicht. Fehlte am Ende ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Glück. Du hast es gesagt, das Publikum hatte die Franzosen dann nach vorne gepusht und das alles spielt natürlich dann zusammen und die Franzosen sind ja auch Olympiasieger von Tokio, das muss man auch nochmal sagen, und die Deutschen haben eben seit 1972 im Volleyball überhaupt nichts bei Olympia gewonnen, sind auch seit 2012 das erste Mal überhaupt wieder mit dabei. Von daher, ja, komm, raus mit Applaus.
Der Aufreger des Tages.
Ja, da gab es dann noch die Shitshow des Box-Weltverbands IBA. Die haben eine Pressekonferenz in Paris abgehalten.
Ja, und wie man so hört, verlief die ziemlich chaotisch, fing viel zu spät an und es gab doch die ein oder andere technische Panne.
Und der Präsident Umar Kremlev, der war nur per Video zugeschaltet, aber hatte diese Videoschalte dann genutzt, um nochmal ordentlich Öl ins Feuer der Gender-Debatte um die zwei Boxerinnen zu gießen.
Ja, ich zitiere, wir haben wissenschaftliche Tests, die zeigen, dass sie männlich sind. Diese Tests hätten sehr hohe Testosteronwerte gezeigt. Man könne aber nicht sagen, ob es Transgender-Fälle sind oder nicht.
Tja, die Ergebnisse der Untersuchung könne der Verband aber nicht offenlegen. Das ist super, wenn man angebliche Beweise hat, die aber dann nicht zeigt oder nicht zeigen darf angeblich.
Ja, Datenschutz, ne?
Ah, klar.
Ja, letzte Woche hatten sie aber noch behauptet, dass Testosteron-Tests bei Iman Khelif und Lin Yuting aus Taiwan nicht vorgenommen worden. Was ist denn da jetzt eigentlich los?
Ja, das ist die gute Frage. Das weiß, glaube ich, keiner. Also mir ist auch so, dass sie das gesagt hätten, dass es nicht passiert ist. Von daher muss man wohl das Ganze mal mit den Worten eines IOC-Sprechers zusammenfassen. Inhalt und Organisation der IBA-Pressekonferenz sagen alles, was sie über diese Organisation und ihre Glaubwürdigkeit wissen müssen.
Und darauf freuen wir uns heute.
Auf insgesamt 15 Entscheidungen und natürlich auch diverse Vorentscheidungen.
Ja, die deutschen Fußballfrauen haben eine Medaille zum Greifen nahe. Es gibt noch maximal 2 Spiele.
Ja, bei einem Sieg gibt es Bronze, bei 2 Gold, wie schon 2016 in Rio. Um 18 Uhr geht es dann im Halbfinale gegen die USA.
Ja, schon um 11 Uhr geht es für die deutschen Basketball-Weltmeister ins Viertelfinalduell mit Griechenland. Traditionelle Basketballnation, die in der Vorrunde ein bisschen geschwächelt hat. Gerade von der Dreierlinie ziemlich große Probleme und sind nur als einer der besten Gruppen Dritten weitergekommen. Mhm. Haben aber natürlich mit Giannis Antetokounmpo, dem Traum eines jeden Sportkommentatoren, mit dem Nachnamen. Wir nennen ihn einfach bei seinem Spitznamen, der Greek Freak.
Genau.
Einen der derzeit wohl 3, 4 weltbesten Basketballer dieses Planeten. Mhm. Der kann so ein Spiel auch ganz schnell mal im Alleingang entscheiden. Aber Deutschland nach der Top-Vorrunde und dem Ausrufezeichen gegen Frankreich ganz sicher Favorit hier.
Da bin ich gespannt. Du als Basketball-Experte, ich wusste, dass du den Greek Freak richtig aussprichst, deshalb habe ich dir den Vortritt gelassen, obwohl ich ihn im Podcast auch schon sehr oft aussprechen musste, aber wahrscheinlich ist es genauso wie mit olympischen Leistungen. Unter Druck kann es sein, dass man die Nerven verliert und ihn dann doch falsch ausspricht.
Das kann absolut schnell passieren, ja.
Gucken wir auf die Handballerinnen, die treffen um 13:30 im Viertelfinale auf Frankreich, ehe es in 2 Halbfinals bereits erstmals um Medaillen geht. Um 19 Uhr starten dann nämlich Deutschlands Hockey-Weltmeister ins Halbfinale gegen Indien.
Ja, und im Olympiastadion läuft Gesa Felicitas Krause in ihrem 4. olympischen Finale über 3000 Meter Hindernis. Medaille ist schwer, aber nicht unmöglich.
Nee, da können wir hoffen.
Aber ja. Ja, bessere Chancen hat da, glaube ich, unsere Weitspringerin Malaika Mihambo. Der Sprung zum erhofften 2. Gold beginnt mit der Qualifikation um 11.15 Uhr. Das Finale ist aber erst am Donnerstag.
Und gesprungen wird auch mit Pferden. Die Springreiter schließen nämlich mit dem Einzelwettbewerb die Olympischen Reitwettbewerbe in Paris ab. 3 deutsche Goldmedaillen und einmal Silber gab es ja in Dressur und Vielseitigkeit. Jetzt müssen die Springreiter nachlegen.
So sieht's aus. Im Mannschaftswettbewerb gab es nach überragender Qualifikation am Ende nur Platz 5, also eine ganze Menge Ernüchterung. Mhm. Jetzt geht's ab 10 Uhr um Gold.
Ja, Geheimfavorit Richard Vogel ist schon raus, der ist geplatzt, zu viele Fehler in der Qualifikation. Christian Kukuk und Philipp Weishaupt sind allerdings noch dabei. Wir werden natürlich morgen dann im Flair der Ringe darüber berichten, ob sie was geholt haben oder ob sie enttäuscht waren. Wo können wir sie eingruppieren? Das erfahren wir dann morgen im Laufe des Tages und ihr dann am Abend in unserer subjektiven Olympia-Zusammenfassung, die ihr überall kriegt, wo es Podcasts gibt. Auf die Schnelle noch abonnieren, damit ihr die letzten Tage von Olympia natürlich dann auch noch mit uns zusammen genießen könnt. Wir sagen für heute wieder au revoir und vielen Dank.
Adieu. Es gibt Neuigkeiten über die Zustände im Olympischen Dorf.
Na, dann sag mal an.
Der 100 Meter Rücken-Olympiasieger Thomas Cecon aus Italien hatte kürzlich ja die Wohn- und Schlafbedingungen im Dorf heftigst kritisiert. Jetzt wurde er fotografiert, wie er vor einer Parkbank schlief. Hatte fein säuberlich seine Schuhe dahingestellt, da lag noch ein Fläschchen Wasser. Sein Rucksack war, glaube ich, das Kopfkissen. Und es sah eigentlich ganz bequem aus. Das Foto ging natürlich viral. Die vermeintliche Botschaft, Quartiere so mies, dass er lieber draußen pennt.
Ja, könnte man meinen, wenn man so ein Foto so sieht und er das alles so schön sich zurecht gemacht hat. Aber es ist ja nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Der italienische Schwimmverband hat das Foto natürlich auch gesehen, hat davon Wind bekommen, dass das viral ging und hat den Schnappschluss ganz schnell mal eingeordnet. Cecon hält einfach nur gerne ein Nachmittagsschläfchen, haben sie gesagt. Und das hat er dann ausnahmsweise mal nach draußen verlegt. Ansonsten schläft er natürlich ganz brav in seinem Pappbett im Olympischen Dorf.
Ob er da alleine schläft, weiß man nicht. denn er ist ja eines der Sexsymbole der Spiele auch. Die bunte Gala berichteten schon. Also die weiblichen Zuhörerinnen, die können ja noch mal googeln, was es für schöne Bilder vom Herrn Cecon gibt. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt und wir versorgen euch wieder mit den sportlichen Informationen und allem Wichtigen vom Olympiatag. Heute wieder mit einigen deutschen Medaillen.
Wir ordnen euch natürlich auch alles zuverlässig und korrekt ein, dass da gar kein Interpretationsspielraum mehr besteht. Aber es gab auch ein paar bittere Enttäuschungen, über die sprechen wir auch. Das gehört ja alles zusammen zum Flair der Ringe und das präsentieren euch wie in den letzten Tagen auch natürlich.
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.